Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 13. August. Sie sind wahrscheinlich auch der Meinung, das Einkommen, also ich meine das persönliche Gehalt, ist wirklich Privatsache. Richtig. Mit einer Ausnahme vielleicht. Für alle, die ihr Geld vom Steuerzahler oder auch vom Gebührenzahler bekommen, gelten andere Regeln. Mehr Transparenz bitte. Denn natürlich schaut man als Bürgerlein neugierig auf Gehälter, die sich letztlich aus dem eigenen Gehalt speisen. Denn Politiker, und damit sind wir beim Thema, und auch die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender werden von Ihnen und von Ihnen und von Ihnen und von mir bezahlt. Deshalb gibt es ja auch die Verpflichtung, diese Gehälter offenzulegen. Damit wir dann gemeinsam entscheiden können, angemessen oder nicht, zu viel, zu wenig oder gerade recht so. Machen wir doch ausnahmsweise ein kleines Quiz, um die Angemessenheit der Intendantengehälter von ARD und ZDF herauszufinden. Und alles ist ja bekanntlich relativ, also vergleichen wir doch mal die Äpfel mit den Birnen. Was glauben Sie, wer verdient mehr? Die Frau Bundeskanzlerin?
So wahr mir Gott helfe.
Oder aber Ihr ehemaliger Pressesprecher Ulrich Wilhelm, heute stolzer Intendant beim Bayerischen Rundfunk.
Es ist sehr wichtig, deutlich zu machen, dass es ganz oft auch um den Interessenausgleich in einer Gesellschaft geht.
Die Antwort lautet natürlich er. Der Intendant aus Bayern bekommt 388.000 Euro im Jahr. Das sind rund 40.000 Euro mehr als seine ehemalige Chefin. Glückwunsch nach München. Nächste Runde. Wer verdient mehr? Jetzt wird's heiß. Der mächtige Mann im Weißen Haus, der sein Staatsgehalt ja eigentlich gar nicht nötig hat.
I'm using my own money. I'm really rich. I'll show you that in a second.
Oder Tom Buro, einst Tagesthemenpräsentator und heute der Intendant des Westdeutschen Rundfunks.
In diesem Sinne also, das waren die Tagesthemen von heute. Morgen ist ein neuer Tag.
Und ja, richtig, Tom Buro verdient mehr als Donald Trump, nämlich 395.000 Euro im Jahr. Trump geht mit 50.000 Euro weniger nach Hause. Wenn der das erfährt, ist er bestimmt richtig sauer. Typisch diese Deutschen. Kein Geld für die NATO, aber ihre Intendanten weichbetten. So sad. Letzte Runde. Nochmal volle Konzentration bitte. Wer verdient mehr? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier?
Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit.
Oder aber die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, die allseits geschätzte Kollegin Patricia Schlesinger.
Es ist wichtig für ein öffentlich-rechtliches Gut und es ist ein Allgemeingut, für die jeder zahlt, wie Trinkwasser.
Sie ahnen es, die erste Frau im RBB verdient 50.000 Euro mehr im Jahr als der erste Mann im Staate, 261.000 Euro im Jahr für Sie. Und was lernen wir? Augen auf bei der Berufswahl. Und Glückwunsch an die lieben Kolleginnen und Kollegen von ARD und ZDF. Alles richtig gemacht. Unsere weiteren Themen heute. Das Gold dieser Nation liegt nicht unter der Erde, sondern es sitzt auf dem Rücksitz unserer Autos. Die Gründerin und Expertin für digitale Bildung, Verena Pauster, erklärt uns jetzt gleich, wie wir diesen Goldschatz bergen.
Das muss die Schule leisten, Medienkompetenz und digitale Bildung so zu vermitteln, dass aus unseren Kindern mehr wird als digitale Konsumenten, hauptsächlich von außereuropäischen Plattformen.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet unter anderem, wie die Wall Street auf die demokratische Kandidatin für das Vizepräsidentenamt Kamala Harris reagiert hat. Außerdem, der US-Sender Fox News plant auch in Deutschland auf Sendung zu gehen. Das belebt bestimmt die Debatte. Wer dort unbedingt moderieren sollte, das hören Sie gleich. Und wir schauen auf die wundersame Rückkehr von Phil Collins in die britischen und die amerikanischen Charts. Nicht weniger als ein neues Land wünscht sich die Unternehmerin Verena Pauster. Sie ist eine gefragte Gesprächspartnerin und zwar immer dann, wenn es um die Digitalisierung in Deutschland geht. Vor allem die Digitalisierung der Bildung ist ihr großes Thema. Sie hat Fox & Sheep gegründet, eine Firma, die Apps für Kinder entwickelt und sie hat diese Firma dann verkauft. Verena Pauster ist Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums in Davos. Der ein oder andere Kanzleraspirant von CDU und CSU hat bereits mit Verena Pauster gesprochen und vorgefühlt, ob sie nicht für ein Schattenkabinett, zum Beispiel als Digitalministerin, zu gewinnen sei. Das wäre in jedem Fall ein kluger Schachzug, denn diese Frau hat was zu sagen. The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker hat mit ihr gesprochen und er war begeistert. Hören Sie selbst.
Schönen guten Tag, Frau Pauster.
Guten Tag.
Frau Pauster, sagen Sie mal, Sie sind Gründerin, Publizistin, jetzt bald Autorin, Beraterin. Was ist eigentlich gerade Ihre Lieblingsrolle?
APO, außerparlamentarische Opposition.
Wie meinen Sie das? Das müssen Sie erklären.
Na, ich denke irgendwie gerade sehr viel immer darüber nach, wie kann man denn Sachen, die einen stören oder gesellschaftspolitische Themen bewegen, ohne in der Politik zu sein. Und ein Beispiel ist unsere Initiative Stay on Board, wo wir uns dafür einsetzen, dass Vorstände und Vorständinnen Mutterschutz und Elternzeit nehmen können. Und das hat hohe Wellen geschlagen. Das wird jetzt schon im Bundestag diskutiert. Das Bundesjustizministerium prüft. Also da sind wir schon einen ganz schönen Schritt weitergekommen. Und das macht Spaß, so ein bisschen zu verändern und Dinge vielleicht auf den Prüfstand zu stellen, die da schon längst hingehören.
Man kann also politisch sein, ohne Politikerin werden zu müssen.
Also ich denke schon und ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das muss auch unser Anspruch sein. Also ich bin ja ein Kind der Startup-Szene. Wir gründen hier alle in Berlin Unternehmen und irgendwann muss dann aber auch was kommen, was gesellschaftspolitisch einzahlt. Zum Teil ist das das Unternehmen selbst, aber zum Teil ist es eben auch die Verantwortung, die wir für die Zukunft unseres Landes tragen. Und ich glaube, dass wir die nicht nur in die Hände der Politiker und Politikerinnen legen sollten.
Sie sind Unternehmerin und Sie sind es gewohnt, Entscheidungen treffen zu können, die sehr schnell zu Konsequenzen führen. Das träge Moment, dass diese Konkordanzdemokratie, die wir haben, alles muss irgendwie abgewogen werden, Mehrheiten gefunden werden, das wird auch das Gegenteil von dem, was Sie in Ihrem Leben immer waren, oder?
Total. Und deswegen schreckt das auch ab und trotzdem frage ich mich, kann man das nicht auch ein bisschen ändern? Und genau die Frage stellen sich, glaube ich, viele. Soll ich in die Politik wechseln, um den großen Hebel zu haben? Soll ich es außerhalb tun? Egal, glaube ich, zu welcher Antwort man kommt, man muss was tun. Also ich glaube, jetzt einfach zu sagen, wir überlassen das Land sozusagen einfach so seinen Mühlen, das reicht nicht mehr in Zukunft. Und bei Themen wie Digitalisierung ist das, glaube ich, ganz offensichtlich. Aber auch bei anderen Themen hat Corona, glaube ich, wie so ein Brennglas gezeigt, so, das wissen wir eigentlich schon super lange. Wir haben kein Erkenntnis, sondern eher ein Umsetzungsproblem.
Wir sind etwa ein Alter, ich bin ein bisschen älter, aber man weiß bei unserer Generation gar nicht so genau, welche ist das eigentlich? Mhm. Sie haben es, glaube ich, selber mal gesagt, sind wir irgendwie Z oder Y oder X? Man kann uns nicht genau zuordnen, aber wir sind schon politisch engagiert und fragen uns eigentlich, wenn ja, wo könnten wir etwas verändern? Sie haben sich jetzt unter anderem auch für einen klassischen Weg entschieden, nämlich ein Buch zu schreiben. Mhm. Eine Art Weckruf für eine digitale, technologieoffene, progressive Republik. Wenn Sie mal den Kern der Reformen, die Sie sich für dieses Land wünschen, sagen müssten, welche wären das?
Also der Kern ist Mut. Dass wir einfach uns trauen, Dinge auszuprobieren, umzusetzen, ohne eine Langzeitstudie erhoben zu haben, ohne jeden gefragt zu haben, ob er damit einverstanden ist. Natürlich tritt man auch mal Leuten auf die Füße. Das war das erste Feedback, was mir entgegenschwappte, als ich mit Stay on Board rausging, war, wem du da alles irgendwie auf die Füße trittst und ungemütlich wirst, das solltest du dir vielleicht noch mal überlegen. Wovor haben wir denn Angst? Also am Ende ist das unser Land hier. Und ich glaube, alles, was wir mal ausprobieren, wo wir auch an den Schulen, was ja auch mein großes Thema ist, mal neue Dinge testen. Das kann uns gar nicht so sehr auf die Füße fallen. Wovor ich viel mehr Angst habe, ist vor Stillstand und irgendwann bedeutungslos zu sein.
Ich finde interessant, dass Sie Mut sagen, wo Sie für mich ja vor allen Dingen eine Expertin für digitale Bildung sind. Und wenn ich doch einen Teilbereich in dieser Gesellschaft erlebe, wo aus meiner Sicht in den letzten 10, 20 Jahren kein Mut war, dann in der Bildungspolitik. Ein Drittel der Schüler wurde seit Monaten nicht unterrichtet. 15% der Lehrer sind jetzt krank. Die Kinder tragen Wagen, einen kiloschweren Rucksack, wollte ich schon sagen, einen Ranzen jetzt in die Schule, anstatt dass sie auf dem iPad eine gesamte Systemlandschaft haben, die auf sie zugeschnitten ist. Wir kommen bei dem Thema doch gar nicht weiter und Sie versuchen seit 10 Jahren, ist man da nicht frustriert?
Nee, weil Bildung ist das Fundament unserer Zukunft. Das ist der einzige Rohstoff, den wir haben in diesem Land.
Das sagen alle Politiker immer in
jeder
Sonntagsrede.
Nein, das sagen sie eben nicht. Wenn man mal in Corona-Zeiten guckt, wir haben den Finanzminister gesehen, den Wirtschaftsminister, die Kanzlerin natürlich, Gesundheitsminister, alle waren da, alle haben Pressekonferenzen gegeben. Wo war die Bildungspolitik? Wo war...
Ja, die hat halt nichts zu sagen, die Bildungsministerin.
Genau, aber dann müssen sich die Kultusminister hinstellen, dann muss die KMK sichtbarer werden, dann muss die ein Think Tank werden, dann müssen wir uns überlegen, wenn wir uns eine 17. Behörde erlauben, wie die Kultusministerkonferenz. Wie kann die viel mehr gestalten, statt einfach das 5. Rad am Wagen zu sein? Also Bildung muss Priorität werden. Jetzt war es das mal ein paar Monate, weil jeder gefühlt mal mitgekriegt hat, wie es läuft an unseren Schulen. Aber das muss doch unser Anspruch sein. Und die Sonntagsrede, da höre ich zwar auch, das stimmt, Bildung ist unsere große Ressource, aber am Ende interessiert es uns nicht wirklich. Wenn es meinem Kind in meiner Schule gut geht, dann bin ich eigentlich zufrieden. Dann muss ich da jetzt auch nicht viel mehr drüber lesen.
Wo würden Sie konkret ansetzen? Bei den Eltern, bei den Lehrern, bei den Lehrplänen, also der Ausbildung von Pädagogen in Universitäten oder bei dem System Bildungsrepublik, Stichwort Föderalismus?
Also wir müssen zuallererst bei der Fortbildung der Lehrer ansetzen, denn wir können nicht über Nacht ein Update auf die Lehrer spielen, wir können aber über Nacht theoretisch Geräte kaufen. Das heißt, da müssen wir heute, eigentlich vorgestern, mit anfangen zu sagen, wie bilden wir Lehrer für diese digitale Zukunft aus? Und wenn das nicht auf dem klassischen Weg so schnell geht, weil da müssen wir ja auch die Landesfortbildungsinstitute und die ganzen Studiengänge und alle upgraden, dann müssen wir uns da halt jetzt Soforthilfemaßnahmen trauen, Webinare. Es ist ja nicht so schwer, sich gerade zu überlegen, womit die alle kämpfen und auf welche Fragen die gerade Antworten brauchen. Also das müssen wir tun. Dann müssen wir den Digitalpakt unbürokratisch jetzt ausschütten.
6 Milliarden sind ja eigentlich da. Es liegt nicht am Geld.
Es liegt nicht am Geld. Es liegt an dem Formalismus und der Bürokratie des Abrufens. Und ich glaube, wir brauchen keine Medienkonzepte jetzt mehr. Es ist klar, wir brauchen die digitale Infrastruktur an den Schulen. Und wir brauchen WLAN, Glasfaser, Geräte, Systemadministration.
Aber wer setzt es so schnell wie möglich durch? Welche Institutionen? Wer macht das?
Genau, und da, weil ich Unternehmerin bin, ich würde so gerne so eine Taskforce vom Staat sehen, die jetzt einfach sagt, okay, wir haben hier diverseste Ministerien, aber jetzt setzen wir mal in diesen außergewöhnlichen Zeiten, weil so ein Digitalpakt kommt ja nicht irgendwie alle 5 Jahre, der ist jetzt einmal da, da setzen wir jetzt eine Taskforce auf und die bestücken wir auch aus Playern aus der Wirtschaft, idealerweise aus der heimischen Wirtschaft und dann rollt das Ding jetzt mal.
Sie würden vorübergehend die Länderhoheit über die Bildung außer Kraft setzen für dieses eine Thema Digitalisierung.
Für diese digitale Infrastruktur, genau. Ich würde sagen, wenn der Digitalpakt vom Bund ausgeschüttet ist, dann kann er jetzt auch einmal zentral gedacht werden, wie wir ihn jetzt umsetzen. Das hat noch nichts mit Inhalten zu tun. Und das ist der zweite Punkt. Warum können wir nicht in einer KMK zentral eine Schulcloud denken? Dann ist es immer noch Ländersache. Die Kultusministerkonferenz ist Ländersache. Statt sie 16 Mal zu entwickeln.
Jedes Land kann dann in ihrem Teilbereich bei der zentralen Cloud
anpassen,
einspielen, was sie wollen.
Absolut. Aber dann gibt es mal eine Infrastruktur, in dem Fall die inhaltliche, und da spielt man dann das rein, was man regional angepasst bei sich haben möchte. Aber warum muss das 16 Mal entwickelt werden? Und das Hasso-Plattner-Institut ist Nummer 17. Können wir einfach mal anfangen, mehr gemeinsame Sache zu machen? Wäre doch im Interesse unseres Landes.
Ich bin immer noch überrascht, wenn der Gesundheitsschutz doch so hoch im Kurs steht, warum mein Sohn, der jetzt am Samstag Einschulung hat, mit einem wirklich kiloschweren Ranzen in die Schule gehen muss. Unglaublich, was man da alles reinpacken muss. Das geht eigentlich aus gesundheitlichen Gründen schon gar nicht. Anstatt, dass man sagt, hier ist ein iPad, hier ist ein Tablet, ist mir völlig egal, wer das sponsert oder wer das ausgibt. Und da steht es drauf und die lernen sofort intuitiv mit den Geräten, mit denen sie ohnehin auskommen werden, weil sie es wollen.
Absolut. Und ich glaube, viele werden ja auch zuhören und sagen, ja, warum ist das eigentlich so wichtig, dass die Schulen jetzt hier so digitalisiert werden? Hängen die Kinder nicht schon genug vor den Geräten? Und da ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, sie sind qua Muttermilch und Prägung Digital Natives und Digital Konsumenten, aber dass sie mehr können als konsumieren, das muss die Schule leisten, Medienkompetenz und digitale Bildung so zu vermitteln, dass aus unseren Kindern mehr wird als digitale Konsumenten, hauptsächlich von außereuropäischen Plattformen.
Also Sie sagen, den Umgang mit den Technologien lernen sie ohnehin, jetzt geht es darum, mit welcher Mission wir das vermitteln.
Ja, aber sie lernen den Umgang mit den Geräten in einer Gameboy-Art und Weise, um mal in unserer Generationensprache zu bleiben, Tatsache, weil sie Tatsache. Hauptsächlich TikTok, Fortnite, Twitch und Co. da konsumieren. Aber die sind genauso Analphabeten, was Themen wie Photoshop, Programmieren, Filme schneiden, Textbearbeitungsprogramme und so. Davon haben die genauso wenig Ahnung wie wir.
Frau Pauster, ich bedanke mich für dieses Gespräch und bin sehr gespannt auf Ihr Buch.
Vielen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Kamala, the floor is yours.
As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility, and I'm ready to get to work. I am ready to get to work.
Mit seiner Entscheidung, Kamala Harris zu seiner Kandidatin für das US-Vizepräsidentenamt zu machen, hat Joe Biden das politische Washington nicht sonderlich überrascht. Aber viele hat er beruhigt. Eine Frau, schwarz, deutlich jünger als er, das könnte Sleepy Joe, wie Biden von Trump tituliert wird, einen ordentlichen Schub verpassen. Aber mich interessiert jetzt heute Morgen, wie nimmt die Börse in New York denn diese Nominierung auf? Und das weiß unsere Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, guten Morgen aus New York.
Und was, Sophie, hörst du über die Senatorin Kamala Harris auf dem Parkett? Begeisterung oder eher Gleichgültigkeit?
Ich würde es einen Seufzer der Erleichterung nennen. Es kommt ihnen nicht in die Quere sozusagen. Zumindest nicht mehr, als Biden das tun würde. Und es gibt ja auch viele Demokraten an der Wall Street. Schlimm wäre Elizabeth Warren gewesen als Vize, denn die ist sehr viel radikaler als Kamala Harris. Die wollte die Tech-Unternehmen zum Beispiel aufbrechen, eine strengere Bankenregulierung. Und in all diesen Belangen gilt Kamala Harris als sehr viel moderater. Und deswegen war das gestern insgesamt auch ein sehr guter Handelstag. Also wir haben beim S&P 500 1,4% plus gesehen, beim Dow 1% plus und beim Nasdaq sogar 2%.
Schauen wir noch schnell auf Tesla, Sophie. Es war ja ein guter Tag für Elon Musk. Der Kurs seiner Aktie ist weiter gestiegen, denn Tesla plant einen Aktiensplit. Wie genau wird der aussehen?
Na, da sieht so aus, dass man für jede Aktie, die man momentan besitzt, 5 in Zukunft besitzen wird. Also wer jetzt mal in die Tüte gesprochen 20 Aktien besitzt, besitzt eben in Zukunft 100 Tesla-Aktien. Der Schritt ist so interessant, weil natürlich dadurch die Aktien auch erschwinglicher werden insgesamt. Sprich, man kann neue Investoren anziehen. Und daran siehst du auch schon, Gabor, dieser Schritt ist vor allem wichtig für Einzelinvestoren, für Privatanleger. Institutionelle Anleger mit vielen Tesla-Aktien im Portfolio, denen ist das eigentlich egal, aber sie wissen eben auch gleichzeitig, dass neue Anleger angezogen werden und das ist natürlich insgesamt für den Aktienkurs sinnvoll und da gab es eben gestern dann auch 13% etwa plus.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, die Kanzlerin ist jedenfalls noch nicht im Sommerurlaub und sitzt in ihrem Bundeskanzleramt. Und was tut sie da? Sie bringt ein Gesetz durch ihr Kabinett, das nur zum Teil in der Stadt ist und ansonsten per Video zugeschaltet. Ein Gesetz, das ihr ein Herzensanliegen ist. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Und Michael, ich seh's dir an. Du weißt mehr.
Ja, Gabor, es geht tatsächlich um ein Gesetz, das die Kanzlerin seit langem durchkriegen will im Kabinett und es hört auf den wunderbaren Namen Investitionsbeschleunigungsgesetz.
Furchtbar, der Name jedenfalls.
Ja, aber inhaltlich doch sehr bedeutend, denn es geht darum, Infrastruktur schneller durchzukriegen in diesem Land, zum Beispiel einen Flughafen schneller bauen zu können. Und was stoppt solche Vorhaben in der Vergangenheit immer wieder? Umweltverträglichkeitsprüfung, die berühmte Kröte, der Lärmschutz, die manchmal im Wege stehen, sodass manche Vorhaben jahrelang dauern. Und die werden jetzt gekappt, gekürzt und aus den Planungen rausgeschmissen. Und das wurde heute beschlossen.
Das heißt, kein Umweltschutz mehr, kein Lärmschutz mehr? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nicht mehr so schnell. Die Umweltverträglichkeitsprüfung soll bei einigen Vorhaben rausgeschmissen werden und später einsetzen. Und die Instanzen, bei denen Bürger klagen können, von dem Verwaltungsgericht zum Beispiel direkt aufs Oberverwaltungsgericht gelegt werden, damit es schneller geht und die juristischen Prozesse verkürzt werden sollen.
Und Michael, das ist ein Gesetz, das will Merkel offenbar schnell noch in Kraft treten lassen, bevor Annalena Baerbock und Robert Habeck mitregieren, richtig?
Richtig, die Grünen haben allerdings noch eine Blockademacht und die ist der Bundesrat. Dort regieren viele grüne Verkehrsminister mit. Insofern ist davon auszugehen, dass von diesem Gesetz was übrig bleibt, aber nicht so, wie sie es sich vorstellt. Wahrscheinlich wird es schneller gehen, etwas zu bauen in Deutschland, aber nicht ganz so schnell, wie es sich die Kanzlerin vorgestellt hat.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Naja, dass der amerikanische Sender Fox News, Sie wissen schon, der von Murdoch, beabsichtigt, auch in Deutschland zu senden.
There's never been a more critical time. Fox News Media brings America together. America is watching. Fox News Media, America's News and much more.
Ab Mitte September wird hierzulande ein Livestreaming-Dienst zur Verfügung stehen für $7 im Monat. Senderchefin Susan Scott sagt, sie freue sich darüber, künftig auch Zuschauern in Deutschland Zugang zu einer vertrauenswürdigen Quelle für Nachrichten und, so sagt sie, aufschlussreiche Analysen zu ermöglichen. Das ist vielleicht hier in Deutschland die große Chance für einige unserer gefallenen Engel. Die ehemalige Mrs. Tagesschau Eva Herrmann zum Beispiel könnte wiederkommen und uns ihre schönsten Verschwörungstheorien präsentieren.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Glauben Sie wirklich, dass in Zeiten von Fake News und Gesinnungsterror, in Zeiten, in denen Netzwerkdurchsetzungsgesetze und andere Denkverbote von höchster Regierungsstelle beschlossen werden, dass da in den wichtigsten Meinungsträger- oder Meinungsgeberanstalten noch irgendetwas dem Zufall überlassen wird?
Oder Thilo Sarrazin aus der SPD raus, bei Fox News ins Studio rein, das wäre mal disruptiv gedacht.
Wenn man also Missstände anprangert, klage ich nicht den einzelnen arabischen Migranten an, dass er für seine 7 Kinder der Sozialhilfe bezieht. Er kommt aus einer Kultur, wo also Schummeln erlaubt, ja geboten ist.
Auch das Format einer deutschen Fox-Kochshow wäre ja leicht mit dem hiesigen Fachpersonal zu besetzen. Attila Hildmann hat die Röhre schon mal vorgeheizt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir 2 Jugendliche aus den USA brauchen, die uns an den großen Phil Collins erinnern. Die Zwillingsbrüder Tim und Fred Williams aus Indiana sind ja heute schon YouTube-Stars. Und ihr Erfolgsrezept? Sie filmen sich selbst dabei, wie sie auf Songs reagieren, auf Songs aus den 70er und 80er Jahren. Die sie jetzt allerdings zum ersten Mal in ihrem Leben hören. Dann gibt es oft Daumen hoch, aber na klar, auch Daumen runter mit spöttischen Kommentaren. Und jetzt haben sie sich erstmalig in ihrem Leben den Superhit von Phil Collins In the Air Tonight zu Gemüte geführt. Der erste Teil des Songs kommt bei den Jungs sichtlich nicht gut an, lange Gesichter, aber beim berühmten Trommelsolo fährt plötzlich ein Blitz in die Zwillingsbrüder. So geht Lebensfreude. Fast 5 Millionen Menschen haben sich dieses Video bereits angeschaut, mit einem wunderbaren Nebeneffekt für den bald 70-jährigen Phil Collins. Der nämlich ist in den USA wieder in den Charts eingestiegen und in Großbritannien mit dem Song auf Platz 3 der iTunes-Charts nach oben geschossen. Was für eine Wiederauferstehung. Ich wünsche Ihnen einen romantischen Start in diesen neuen Tag. Das Leben ist doch zuweilen unromantisch genug. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.